Wir haben ja das letzte Mal das Thema gehabt, Nachtwachen. Und bei der Feststellung und Betrachtung der vierten Nachtwache kamen wir auch auf die Erzählung, wie Jesus seine Jünger eines Abends nötigte, ein Schiff zu besteigen und allein ohne ihn ans jenseitige Ufer vorauszufahren, bis er dann irgendwie nachkommen werde. Und dann haben wir kurz darauf hingewiesen, um was es da, wie das ungefähr ging. Und jetzt habe ich den Text in Matthäus 14 von Vers 22 an sorgfältig gelesen, wieder einmal, und kam aus dem Staunen nicht heraus. Da darf ich gleich noch bekennen, habe noch zwei, dreimal überlegt, ja, so ein einfaches Geschichtchen da, ist da Material genug für eine ganze Stunde. Nachher, nach dem Studium, achten auf jedes Wort, habe ich der Luise gesagt, du, jetzt können wir da alle rufen, wie heißt der Ruf? Einerseits herrlich und andererseits treffender, gewaltig. Gewaltig, gewaltig. Helf reinig. Ja, ich habe den Reine angepirscht, weil wir uns mal trafen in einem Restaurant. Er war schon da, mit seiner Frau und Tochter. Ich bemerke ihn gar nicht, setze mich gerade daneben am anderen Tisch. Da kommt er auf mich zu, war gerade niemand in der Nähe noch dort, in der Ecke im Restaurant. Sagt er, Bruder Ruhe, das da, was ist die Kassette, die ich jetzt gehört habe? Da ist ja gewaltig, gewaltig, gewaltig. Aber das siebte Mal hat er gewaltig gesagt. Gott, ja, also weniger reicht ja auch, aber... Heute Nachmittag ging es mir gleich. Und jetzt dürfen wir das miterleben, indem wir aufschlagen Matthäus 14 von Vers 22 an. Zwischenbemerkung, die sonst mitdienenden Brüder mitdienend am Wort waren alle drei nicht gegenwärtig. Also ich war ganz allein da, und da ich manchmal Mühe habe, den Text so zu sehen, dass ich ihn geläufig lesen kann, habe ich dann einem Bruder gebetet, nach vorn zu kommen, um, wenn nötig, die Texte zu lesen, wobei ich dann die entsprechende Auslegung gebe. Wir dürfen diesen Abend, was das Thema betrifft, vielleicht Überschrift wählen, Nachtfahrt der 12 Jünger, auf die Jesus sie genötigt hatte, und alsbald nötigte er die Jünger, in das Schiff zu steigen und ihm vorauszufahren an das gegenüberliegende Ufer. Ihm vorauszufahren. Also eine Nötigung. Es beginnt ja mit dem Wörtchen alsbald. Was war eben geschehen? Nichts Geringeres als die Speisung der 5000 Mann mit 5 Broten, Gerstenbroten und 2 Fischen. Jetzt erinnern wir, dass wir an einer Stelle hörten, denn sie waren durch das Wunder mit den 5 Broten nicht verständig geworden, denn ihre Herzen waren verhärtet. Liebe Geschwister, ist da die Frage wunderbar beantwortet, wenn irgendwo wir lesen im Worte Gottes, der Pharao verhärtete sein Herz oder dessen Herz war verhärtet und ähnliches, nicht? Ist die Sache dann hoffnungslos? Antwort: keinesfalls. Wie auch der prächtige, geliebte Johannes, Jünger Jesu, auch dessen Herz war noch verhärtet. Das dürfen wir mal zur Kenntnis nehmen. Er nötigte sie. Nötigen. Da liegt ja das Wort Not drin. Das ist für die Betreffenden eine schwere Angelegenheit. Wenn man genötigt wird, ja, dann hat man selber Not. Warum? Wieso? Wozu? Und so weiter. Aber wenn der Herr Jesus seine geliebten Jünger nötigt, ihm vorauszufahren, eigenartig. Solche Nötigungen sind in unserem Leben vorhanden, wenn wir feststellen müssen, etwas anderes als gerade das, was jetzt auf mich zukommt, gibt es nicht mehr. Da hat der Herr auch uns genötigt, einfach nun einmal diesen Weg zu gehen. Das oder jenes zu erleben. Nötigte er seine Jünger. Und seine Jünger waren ja 12. Alle 12 waren da. Auch der Johannes, auch der Judas. Nötigte er seine Jünger, und so viel ich geforscht habe, sind alle 12 Jünger Jesu, der Herkunft nach, Juden. Nicht jeder aus einem gewissen der 12 Stämme, so, sondern alle 12 waren Juden. Und diese 12 Juden werden im tausendjährigen Reich auf 12 Thronen sitzen und die 12 verschiedenen Stämme errichten. Das heißt, darüber wachen, um die entsprechende Ordnung, dass die eingehalten wird. Nötigte er seine Jünger, die zwölf, in das Schiff zu steigen und ihm an das jenseitige Ufer vorauszufahren. In das Schiff zu steigen. Was bedeutet Schiff? Was bedeutet ein Schiffbruch? Schiff ist kein Geschöpf Gottes, sondern das Werk von Händen von Geschöpfen. Stimmt's? Schiff. Zweck eines Schiffes auf dem Wasserweg von einem Ufer an ein jenseitiges Ufer fahren zu können, reisen zu können. Ich darf einfach kurz die Bedeutung, biblische Bedeutung, für den Begriff Schiff wie folgt darstellen. Das Gesetz vom Sinai ist uns ziemlich bekannt. Das ist vor Gott geistlicherweise ein Schiff, das heißt, das Gesetz vom Sinai kommt nicht aus dem Herzen Gottes und er daran hat er kein Wohlgefallen, hat selbst nicht gefordert und nicht gewollt. Aha. Was ist also ein Schiff? Das Werk von Händen von Geschöpfen. Ja, wer hatte denn die Ehre, das Gesetz vom Sinai festzulegen? Durch der Engel Geschäfte, das Gesetz. Es handelte sich darum, nachdem die Engel von Gott, ja vielleicht direkt die Ermunterung hatten, bitte meine Herren, ihr ärgert euch an dem halsstarrigen Volk Israel da, das ich aus Ägypten geführt habe mit Zeichen und Wundern und so weiter und die verhärten immer ihren Nacken und so weiter. Meine Herren, was soll mit denen geschehen? Was soll da geschehen? Denn ein Schiff wird ja gebaut, eben, um über die Wasser von einem Ufer an ein anderes Ufer zu gelangen. Und was versteht denn die Schrift unter Wasser? Bitte? Die Nationen. Die großen Wasser, die du sahst, sind Nationen und Sprachen und Heerscharen. Um dieses Volk jetzt sicher von Ägypten bis an den Sinai und vom Sinai durch das Meer der Nationen, wo sie hindurch gehen mussten, durchzulotsen. Und da wurden sie genötigt, in das Schiff des Gesetzes sich zu begeben. Von Engeln gebaut. Um das Volk Israel sicher ans Ziel zu bringen. Durch die Nationen hindurch. Und siehe, es reichte nicht. dieses Schiff.
Wie war es denn mit dem Schiff bei Jona?
Ja,
der hätte nach Osten gehen sollen und dort den Niniviten verkündigen.
Nein,
er geht hinab nach Jaffa und da ist gerade ein Schiff, das nach Spanien, nach Tarsis fuhr. Er bezahlt das Fährgeld und steigt ein. Da heißt immer von Jerusalem hinab nach Jaffa, dann ins Schiff hinab und im Schiff noch in den untersten Raum. Also, das heißt, alles stimmt geistlicherweise auf die göttliche Beurteilung dieses Gesetzes vom Sinai. Ja. Brachte ihn das Schiff nach Tarsis, nach Spanien?
Ja.
Kaum weg. Und siehe da, nun ist Jona gerade auf diesem Ungehorsamsweg im Schiff da nach Westen zu fahren, also im Gegenteil von Ninive nach Spanien. Ne? Gerade ein wunderbares Modell, Schattenriss für Jesus Christus. Gleich wie Jona, so und so und so und so. Ja. Also auch des Menschen so. So. 3 Tage und 3 Nächte. Ja. Also wir können uns merken, wenn irgendwo ein Schiff erscheint und es ist, befindet sich ein Jude oder ein Israelite und sogar der Herr Jesus drin, dann ist was sicher? Dass ein Sturm da ist und dass das Schiff unterzugehen droht oder man aus dem Schiff geworfen wird. Die letzte, gewaltigste Erzählung in unserem Gotteswort über die Erlebnisse eines Schiffes, da war nur ein Israeliter drin, und zwar der Jüngste namens Benjamin aus dem Stamme Benjamin, der Apostel Paulus. War dann das Schiff gesichert, weil so ja, der größte und letzte der Apostel Jesu Christi da in dem Schiff war. Dann war ja das Schiff sicher, dass ihm nichts passiert. Oho, gerade umgekehrt. Ein Schiff und ein Israelit drin und hier haben wir dann den Herrn Jesus da drin und das, wo er dann ins Schiff steigt, dazu kommen wir. Also Schiff, ja, und jetzt noch schnell, wie werden denn die großen Räume in unseren Kathedralen und Kirchen und Münstern genannt? Kirchen, Schiff, ja. Liebe Geschwister, da besteht eine Kassette, wo ich mir gar keine Mühe geben musste, alles, was die auf dem Schiff erlebt hatten, Paulus bis nach Malta, wo das Schiff in Brüche ging, ne, stimmt für unsere Kirchenschiffe. Eines nach dem anderen. Bis und mit, dass sie den Weizen über Bord warfen, das heißt, das Wort Gottes haben die schon längst über Bord geworfen, nicht wahr? Nur noch, dass sie sich an wenigen Bruchstücken des Gesetzes, das ihnen, was ihnen gerade passt und unter die Hände kam, noch retten können. Also, lassen wir jetzt das Schiff mal Schiff sein. An das jenseitige Ufer zu fahren. Das Ufer, das Jenseit. Oh. Liebe Geschwister, da merken wir selber, was liegt für uns in dem Begriff Jenseits. Aber wunderbar, unser Gott hat für jeden von uns ein jenseitiges Ufer. Hält er bereit. Es kann nun stürmen in der Nacht, wie es will, und wir drohen unterzugehen, den Mut zu verlieren. Dann muss man uns wieder mal sagen, sei trotzdem guten Mutes, wie wir zweimal gelesen haben. Ans jenseitige Ufer vorauszufahren, das jenseitige Ufer. Liebe Geschwister, wir können uns freuen, noch mehr als die am Schluss. Vorauszufahren, bis er die Volksmengen entlassen habe. Ja, bei der Speisung der 5000, da waren 5000 Männer. Die mussten sich lagern in Ort in Reihen von 100 Reihen zu 50 und 50 Reihen zu 100. Das sind genau die Maße der Umfriedigung der Stiftshütte. Das heißt, Jesus befindet sich auch immer im Hause Gottes, des Vaters, auch wenn er sich auf grünem Grase bewegt. So. Und das war ja dann das Wunder der Speisung, die 5 Gerstenbrote. Ja. Bis er die Volksmengen entlassen hatte. Was heißt das? Weil Israel ihren Messias verworfen hat, gibt es auf dem ganzen Erdengrund und im ganzen Weltall keine Hoffnung, dass ganze Völker, Volksmengen zum Glauben an Jesus Christus kommen. Stimmt. Was waren denn die 12 für Fischer? Die warfen ihre großen Netze aus, nicht? Und sammelten mit einem Zug Massen. Bis er die Volksmengen entlassen hatte. Von da ab, seit der Verwerfung Jesu Christi, gibt es nur noch Einzelfischer. Wer ist der Einzelfischer unter den Nationen? Ja, bitte. Gefischt wird ja im Meer der Nationen. Wer ist der Einzelfischer oder mal ein paar wenige? Paulus. Paulus. Was war denn der große Mann, der den Zionismus geschaffen hat?
Theodor Herzl.
Theodor Herzl, das war schon wieder ein Fischer mit großem Netz. Der fischte aus all dem Meer aller Nationen schon Riesenmengen, die er nach Israel brachte, also aus dem Meer der Nationen gefischt hat, aufs Land Israel gebracht hat. Bis er die Volksmengen entlassen hatte, ging er auf den Berg, um zu beten. Die Jünger haben das Schiff bestiegen, und zwar ja nicht Segelschiff, sondern sie ruderten, alles Ruderboote auf dem See Genezareth. Sie ruderten schon, Die Volksmengen hat er entlassen, da gibt es gar keines mehr, stieg er auf den Berg besonders, um zu beten. Vor uns ist der Berg des Gebetes. Und wie heißt der Berg des Gebetes für Jesus Christus? Prophetisch. Proben, wo Christus ist. Stieg er auf den Berg besonders allein, um zu beten. Als es aber Abend geworden war, war er daselbst allein auf dem Berg. Das Schiff aber war schon mitten auf dem See und litt Not. Ja, wir haben gesehen, jetzt sind 12 Juden in dem Schiff, also das kann gar nicht anders gehen. Und litt Not, erstens von den Wellen und zweitens, denn der Wind war ihnen entgegen. Die Wellen, das ist ja schon die Folge des Windes, des Sturmes, das Wort Wind im Griechischen wird hier übersetzt mit Pneuma, Einzahl. Aber Pneuma ist auch Geist. Er hauchte sie an und sprach, nehmet hin den Heiligen Geist. Das heißt, aus der unsichtbaren Welt, das ist der Wind, sind die antisemitischen Geisterkräfte wirksam. Und die bewegen die Wellen, nicht? Und die Wellen stellen die Kräfte dar unter den Nationen, unter den Menschen, nicht? Die antisemitisch inspiriert sind durch diese Geister. Denn der Wind, der Geist, war ihnen entgegen. Und die Wellen, das sind die Nationen, die von diesen dämonischen Geistern eben bewegt werden. Aber in der vierten Nachtwache, jetzt sind wir schon da, kam er zu ihnen, wandelnd auf dem See. Vierte Nachtwache. Und wie wir gleich merken, am Ende der vierten Nachtwache erst, kam er zu ihnen, auf welchem Weg? Woher? Wandeln auf dem See, da kommt er zu ihnen von den Nationen her. Das war für sie vollständig fremd, Jesus. Das heißt für uns, dass wir sehen dürfen, vierte Nachtwache, bevor die Sonne aufgeht, kommt dann noch, gerade kurz vorher. Erst kommt er zu ihnen und sie erschrecken, kennen ihn gar nicht. Ein Gespenst ist das und sind erschreckt und fürchten sich mit großer Furcht. Ja. Diese Erzählung hier ist eine wunderbare, einheitliche Berichterstattung von einem Schicksal der 12 Stämme während der Zeit, wo Jesus sie vor 2000 Jahren unter die Nationen genötigt hat. So. Jesus zu ihnen und sprach: Seid gutes Mutes. Es gibt ein Wort des Apostels Paulus, das heißt: Wir sind aber trotz allem alle Zeit guten Mutes. So, und wir? Und wir? Ja, gab es bei Paulus auch eine Erlebnisstelle, von der er schreibt: In Asien aber wurden wir so über die Maßen beschwert, sodass wir, das braucht bei Paulus allerhand, am Leben verzweifelten. Bis wir dann die Erleuchtung kam. Wir haben ja nach dem alten Menschen, um den es hier jetzt geht, unser Todesurteil unterschrieben. Wenn es jetzt einfach vollzogen wird, dann ist es gar nichts Besonderes für uns. Und so waren wir wieder guten Mutes. Seid gutes Mutes, ich bin's. Fürchtet euch nicht. Was heißt denn der hebräische Gottesnamen Jahwe oder Jehova? Der Seiende, der wesenhaft Seiende. Jahwe, ich bin's. Ich bin's. Ein wunderbares Wort. Fürchtet euch nicht. Jetzt bekommt der Petrus Mut. Petrus aber antwortete ihm und sprach: Herr, wenn du es bist, er wollte jetzt gerade dieses Gespenst auf die Probe stellen, nicht? Ob er es wirklich ist. Nicht? Wenn du es bist, so befiehl mir, zu dir zu kommen, auf den Wassern. Achtung! Was heißt jetzt das bei Petrus? Petrus war doch vom Herrn der Erste in der 12 und für das Evangelium der Beschneidung bestimmt. Aber wagte sich Petrus auch einmal unter die Nationen sich zu begeben und dort Wort Gottes zu verkündigen? Oh, 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 oh. Petrus aber, ja, das aber ist sehr begründet, wenn du es bist, so befiehl mir, zu dir zu kommen auf den Wassern. Petrus, den Herrn, war er vor dem Herrn, Herr? an der Apostel Paulus, da dieser ehemals reisende Wolf jetzt zu den Nationen so kommen kann und da aufgenommen wird und die zum Glauben bringt an Jesus Christus, eine herrliche Botschaft. Ja, ich bin doch schließlich der erste Apostel, kann ich doch auch. Richtig. Jesus aber sprach, komm, und Petrus stieg aus dem Schiffe. Was macht das? Was heißt das? Er verließ das Gesetz vom Sinai, nicht für Israel gegeben, und begab sich um das Meer, in das Meer der Nationen. So. Und konnte da Stücklein auf den Wassern schreiten, auf Jesus zu. Was passiert jetzt? Jetzt sieht er den furchtbaren Sturm an, den Wind und die Wellen und beginnt schon zu sinken. Ist das dem Petrus auch einmal passiert? Paulus musste den Apostel Petrus in Senkel stellen. Er war nun unter den Nationen mit einigen Brüdern aus Jerusalem, sind aus dem Schiff des Gesetzes gestiegen und in das Meer der Nationen, auf die Wassernationen sich begeben. Und was passiert jetzt? Jetzt ist er mit den unbeschnittenen Heiden da in Antiochien. Und was passiert? Jetzt sieht er und seine Brüder, dass etliche gerade daherkommen zu ihnen von Jerusalem, von Jakobus daherkommen. Was macht der Petrus? Schnell alles weggeräumt und mit denen sich auf die Seite gedrückt, damit die von Jakobus nichts merken, dass der Petrus auf dem Schiff gestiegen ist und sich ins Meer auf die Wassernationen begeben hat, als er das Gesetz verlassen hat. So was. Zum Glück war Paulus in der Nähe. Du, der du ein Jude bist, und wie die Nationen lebst, nicht wahr? Und deine Genossen noch verführst zu Hause, wie du. Ist das ein Wort an Petrus? Aha. Also, ich habe gesagt, da muss er den Petrus in den Senkel stellen. Ja. Ist Petrus gesunken? Aha, weil er auf die Verhältnisse guckte. Und schon sank er, ja. Aber was geschah? Jesus streckt seine Hand aus, ja, und zieht ihn heraus, ja, aus dem Wasser gezogen, ein Petrus. Und als er anfing zu sinken, schrie er und sprach, Herr, rette mich. Alsbald aber streckte Jesus die Hand aus, ergriff ihn und spricht zu ihm, Achtung, Kleingläubiger, ja, Petrus der Erste, warum zweifelst du? Aha, Zweifel. Tut alles ohne Murren, schreibt Paulus für uns. Wie geht's weiter? Und, Herr Köln, wir uns muss man doch nicht sagen, wir sollen alles ohne Murren tun. Kommt für uns doch gar nicht in Frage. Tut alles ohne Murren und alles ohne Zweifel der Überlegung. Aha, Paulus. Darf ich das oder darf ich das nicht? Ja, und jenes, oh, da bin ich auch nicht sicher, ob das Gott wohlgefällig ist. Und dann sagen die so, das dürfe man nicht essen und das dürfe man nicht anrühren und so weiter. Dann kommen zweifelnde Überlegungen. Und die sind vor Gott ein Gräuel. Warum zweifelst du? Zweifelnde Überlegungen. Warum zweifelst du? Und als sie, und jetzt kommt das, in das Schiff gestiegen waren, legte sich der Wind. Aha. Ja, wer ist jetzt wieder im Schiff? Der Herr Jesus. Jesus, der Verherrlichte, auf dem Berg, wo niemand hinkommt, wo Gott wohnt in einem zugänglichen Licht, das ist der Berg, wo er für uns ist. Unser Leben ist mit Christus verborgen in Gott. Mit Christus verborgen in Gott. Und als er in das Schiff gestiegen war, und Jesus, ja, im tausendjährigen Reich, geht ja von Zion das Gesetz aus wieder. Aha, Schiff. Ist Jesus da auch dabei? Steigt er wieder in das Schiff? Ja. Und der Petrus natürlich mit ihm zusammen, ganz wunderbar. Ja. Legte sich der Wind. Ja, da gibt es keinen Widerwindgeist mehr. Die aber in dem Schiffe waren, kamen und warfen sich vor ihm nieder und beteten ihn an. Du bist wahrhaftig Gottes Sohn. Ja. Dann haben die Zwölf und viele aus allen Stämmen Israels ihn dann erkannt, am Anfang des tausendjährigen Reiches. Und als sie hinübergefahren waren, kamen sie, die Leute dort, und erkannten, ja, wer steigt denn da aus? Wo sind sie jetzt? Jetzt sind sie am anderen Ufer. Jetzt, das ist für Israel wieder Land, ja, das tausendjährige Reich, die Segnungen. Und wie sie merkten, dass der Herr, also jetzt ist Rettung und Heil für alle und senden Leute aus in die ganze Gegend dort. Und wie heißt dann das Wort Genezareth, was heißt das auf Deutsch? Der Königsgarten. Ist das tausendjährige Reich ungefähr richtig bezeichnet? Der Garten des Königs. Wunderbar. Und sie bringen alle Kranken, so, Das heißt, es sind dann Auferstehungen, alle Kranken und sind sehr bescheiden geworden, wenn wir nur was berühren dürfen? Da, den Gürtel und eine hängende Quaste mit so Knaufen dran, Zotteln dran, wenn wir nur die anrühren dürfen. Und so geschah es. Und alle wurden völlig geheilt.
Halleluja, Amen. Wer noch nähere Auskunft, Orientierung wünschen sollte über die großen göttlichen Nachtwachenordnungen, kann die entsprechende Kassette mit dem Titel Nachtwachen bei unserem Bruder Gerd Hummel bestellen.